Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Liebe Gesund und Glücklich Community, heute ein weiterer wichtiger Beitrag für euch. Und hier im virtuellen Kongressraum sitzt neben mir Michi Meizet und wir werden heute über das Thema auch Bewegung, Mentaltraining, Hypnotherapie, alles was rund um so das Ganzheitliche im Bereich Gesundheit auch geht. Herzlich willkommen, lieber Michi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast.
Hallo, danke, dass ich da sein kann. Freut mich sehr.
Du bist ja in der Schweiz zu Hause, du hast auch dort ein Studio und du begleitest also Menschen wirklich komplett ganzheitlich. Also deine vielfältige Angebotspalette reicht ja wirklich vom Ernährungsberater bis zum Hypnotherapeuten und auch Personal Trainer, Krafttraining sowieso, Fitness Instructor. Und das ist auch sehr spannend, weil du hast auch sehr viel Erfahrung im Wettkampfbereich. Das heißt, du kommst ja wahrscheinlich auch ursprünglich aus einem ganz intensiven Bereich heraus. Vielleicht magst du so eingangs ein bisschen von dir erzählen, weil man von dir ja noch nicht so viele Videos und sonst was findet, sondern auch eine sehr dezente Auflistung deiner Ausbildungen, aber noch nicht so viel über deine Person. Und da würden wir uns sehr freuen, wie ist so dein Weg gegangen, dass du heute nicht nur so facettenreich im Sport dastehst, sondern auch ein eigenes Training entwickelt hast, das X-Ray, und dann auch noch Hypnotherapeut bist. So. Vielleicht magst du ein bisschen so uns mitnehmen auf diese Reise.
Sehr gerne. Eben wie du schon gesagt hast, angefangen hat das Ganze mit dem Sport. War selber sehr leidenschaftlich, also bin es bis heute noch sehr leidenschaftlich beim Sport dabei, auch wettkampfmäßig. Habe mich dann dort weitergebildet zum Fitnessinstruktor, Personal Trainer, viel dort mit den Leuten im Sportbereich gearbeitet. Irgendwann kam fast logischerweise die Ernährung dazu, weil oft auch das Thema Gewicht sehr dominant ist in diesem Bereich, wo die Ernährung einen Großteil davon ausmacht, ob man sein Ziel erreicht oder nicht. Und die Arbeit, die war wirklich sehr bereichernd, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das war dann oft auch ein bisschen frustrierend fast, weil da arbeitest du sportlich, du machst deinen Trainingsplan, du berätst die Leute mit der Ernährung und so weiter und merkst irgendwie, die Leute kommen nicht so vom Fleck. Also sie können das nicht umsetzen. Irgendwas fehlt und das ist die mentale Komponente. Auch im Wettkampfbereich sehr wichtig, wo die Leute trainieren, wie die Verrückten sind Trainingsweltmeister. Und im Wettkampf versagen sie. Also ist da auch wieder die mentale Komponente sehr wichtig. Und da war es mir ein Anliegen, den Leuten auch da unter die Arme zu greifen. Habe mich dann da informiert, was kann ich da machen. Ausbildungen zum Life-Coach und so weiter, habe mir da alles ein bisschen angesehen und bin dann per Zufall auf die Ausbildung zum Hypnosetherapeuten gestoßen. Dachte zuerst, was, Hypnose? Nein. Ich kannte Hypnose auch nur aus Show-Hypnose auf der Bühne. Ich vergesse meinen Namen, weiß ich was. Also eigentlich ein falsches Bild von der Hypnose. Habe mich dann aber damit auseinandergesetzt und gemerkt, hey, wow, wenn das wirklich so funktioniert, wie man das sagt, dann wäre das eigentlich ein sehr starkes Tool. Und habe mich dann da für die Ausbildung angemeldet und habe mich zum Hypnosetherapeuten ausbilden lassen. Da ging für mich eine riesengroße neue Welt auf, wo ich die Leute eben mental unterstützen konnte, Glaubenssätze, Ängste und so weiter. Also wirklich sehr viele Punkte, die mir vorhin im Weg standen im Thema Sport, Ernährung und so weiter. Habe dann weitergemacht mit dem Gesprächstherapeuten, auch so normal im Gespräch noch unterstützen zu können. Und jetzt zuletzt noch die Ausbildung zum Coach für geistige Entwicklung. So dass ich wirklich dann so die ganzen Bereiche, die ich für wichtig oder die ich wichtig finde, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass ich die ganzheitlich so behandeln kann. Und das sind für mich riesige Welten aufgegangen, die unglaublich bereichernd waren.
Ja, total spannend, wie sich das da entwickelt hat. Und auch wie du jetzt erzählst, dass viele einfach Trainingsweltmeister fast sind oder einfach da super sind, 7 Tage die Woche, Vollgas, alles Mögliche. Aber dann im Wettkampf oder dann, wenn sie diese Leistung bringen sollen, dann versagen. Und du hast, glaube ich, auch auf deiner Homepage ein Zitat von Arnold Schwarzenegger stehen. Wenn du gewinnen willst, dann musst du dich auch gewinnen sehen, so jetzt da im Kontext. Ja. Wie war das bei dir? War das automatisch in dir, dass du gesagt hast, du hast diesen Fokus oder hast auch du dir das erarbeiten müssen?
Ich habe mir das auch erarbeitet. Aber das ist wie bei allem, das kommt nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Man fängt da mal an, sich damit auseinanderzusetzen. Ich vergleiche das Training für den Kopf auch immer sehr stark mit dem Training für den Körper. Es ist, meine Muskeln wachsen auch nicht von heute auf morgen. Da muss man konstant, systematisch, regelmäßig, nachhaltig daran arbeiten und dann entwickelt sich das. Und das ist beim mentalen Bereich dasselbe. Also, weil nur wenn man sich ein Video anschaut, wie eine Übung geht, wird man auch noch nicht besser. Man muss die Übung machen, man muss sie regelmäßig machen, man muss sie richtig machen. Und das hat sich entwickelt. Und eben durch viel, viel Arbeit. Also ich arbeite immer noch. Also es ist nicht so, dass das plötzlich fertig ist. Es gibt auch so einen Spruch, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Also man muss da schon immer irgendwo dranbleiben.
Ja. Und das heißt ja auch diese Arbeit, die in erster Linie mit dem Unterbewusstsein passiert. Dort, wo ja auch die Ängste drin sind, dort, wo diese Glaubenssätze drin sind, die ist dann eigentlich so diese Basis, damit es auch bei dem Umsetzen im Körperlichen, bei dem, sage ich mal jetzt, Manifestieren, weil es ist ja nichts anderes, ne, dann funktioniert. Also wie gehst du davor oder wie löst man dort diese Hauptblockaden auf?
Also eben, da wäre jetzt die Hypnose ein sehr starkes Instrument, um mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und das funktioniert eigentlich, eben, das ist unspektakulär, was man eigentlich meint. Das geht alles über die Entspannung. Man darf sich das so vorstellen, unser Verstand ist ja so ein bisschen aufgebaut wie ein Eisberg. Also sprich, das Bewusstsein ist so die Spitze des Eisbergs und das Unterbewusstsein ist alles, was unter der Wasseroberfläche ist. Und das ist viel größer als der Spitz, der oben rausragt. Und um mit dem Unterbewusstsein arbeiten zu können, braucht es einfach eigentlich die Entspannung, die psychische oder die geistige Entspannung. Man kann das auch vergleichen mit einer Massage. Bei einer Massage muss ich mich körperlich entspannen, damit ich mit den Muskeln arbeiten kann. Und bei der Hypnose muss ich mich geistig entspannen, um den Verstand so ein bisschen wie auf die Seite schieben zu können. Der Verstand, der fungiert da so ein bisschen wie ein Türsteher zum Unterbewusstsein. Und wenn ich mich entspanne, dann schicke ich den Türsteher so wie in die Pause. Dann geht er weg. Dann kann ich mit den Klienten arbeiten, ich kann suggestiv arbeiten, ich kann sehr stark mit Emotionen arbeiten und ich habe da sehr direkten Zugang, ohne dass mir ständig der Türsteher, der Verstand dazwischen funkt und findet, nein, das geht so nicht, das ist ja nicht echt und du stellst dir das nur vor und so weiter. Und das Gute ist, das Unterbewusstsein kann in dem Sinn nicht unterscheiden, ob ich jetzt etwas wirklich erlebe oder ob ich mir das nur so vorstelle. Und das mit dieser Gelegenheit oder mit dieser Möglichkeit kann ich sehr viel machen und lösen, Verbindungen trennen, neu verbinden, mit Emotionen arbeiten, das ist sehr, sehr stark. Und eben die Emotion ist da sehr, sehr stark im Zentrum.
Also, dass man so ein Ankergefühl auch setzt, wo man sich dann schnell in eine Situation wieder reinversetzen kann, um das dann abzurufen und sich nicht davon irgendwelchen Glaubenssätze, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut genug oder ich kann das sowieso nicht, überfordert zu werden oder überfahren zu werden. So irgendwie.
Ja. Das ist mit dem Anker ist ein wichtiger Punkt. Also wird in der Regel bei einer Hypnose wird ein Anker erarbeitet, sodass ich diese Emotion, die mir hilft, das ist dann so die Ressource. Wenn man sich irgendwo in einer Situation gut fühlen möchte, dann kann man diese Emotion in der Situation einfacher abrufen. Weil ich denke, wir alle haben uns schon mal gut gefühlt oder frei gefühlt oder wie auch immer, dieses Wunschgefühl. Und dann kann man das durch den Anker, den man erarbeitet in der Hypnose, wieder einfacher abrufen, auch im Sportbereich, Wettkampf. Man will in einen gewissen Flow kommen, man möchte da so fokussiert sein und so weiter, dann kann man das da viel einfacher abrufen. Ja.
Und jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, das ist jetzt kurz weg gewesen. Genau, zum Thema Hypnose noch an sich, ja, weil du hast das vorher schon angesprochen, dass wir da ja auch so ein verklärtes Bild davon haben und auch vielleicht viel Angst von der Technik an sich haben, was passiert da und ich werde da, also sie irgendwie programmiert und dann ist was weiß ich, alles anders. Aber vielleicht magst du da nur erklären, wie die Hypnose wirklich vonstatten geht. Also bin ich mir da bewusst, wenn du mit mir arbeitest, vergesse ich alles oder was passiert da?
Absolut, sehr, sehr gute Frage. Ist, denke ich, sehr wichtig, weil diese Aufklärung, denke ich, ist wichtig, um den Leuten den Zugang irgendwie zu ermöglichen, weil die meisten haben da schon ein bisschen falsches Bild, weil A, man gibt null Kontrolle ab. Also die Kontrolle bleibt immer beim Klienten. Also theoretisch möglich, man kann jeden Moment aufstehen, sagen, gut, ich habe es gesehen, Augen auf und ich laufe raus. Also ich habe keine Kontrolle über meine Klienten. Ich kann denen nichts suggerieren, dass sie nicht möchten. Ich kann da nicht irgendwelche Informationen aus den Leuten rausholen, die sie mir nicht geben möchten. Das ist wirklich, also eigentlich wirklich ein sehr unspektakulärer Zustand. Es gibt auch Leute, die sind fast ein bisschen enttäuscht, weil sie sich da irgendwas Abgespacedes vorstellen und das Abtauchen in irgendwelche Sphären. Wirklich, man entspannt sich, man wird offen für Suggestion, für Emotionen und dann ist das wie ein Gespräch. Also man bekommt da auch mit. Also ich stelle auch Fragen, man kann die Fragen beantworten. Okay. Es wäre auch gut, wenn man nicht einschläft. Ja. Also ja. Die Entspannung darf dann irgendwo auch nicht zu stark sein, weil wenn man einschläft, dann ist es dann eher Schlaftherapie als Hypnosetherapie. Das wäre auch nicht die. Aber es ist wirklich sehr, man gibt keine Kontrolle ab. Kontrolle bleibt beim Klienten. Kein Unfug oder irgend sowas.
Also du kannst nichts einspeichern, was der nicht auch eingespeichert haben will. Und es ist immer die Intention des Klienten vorrangig. Das heißt, das, was er sich als Intention auch setzt, das ist dann möglich. Also genau. Der ist dann so weit frei und auch, das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Wird vorgängig auch alles besprochen. Was möchte der Klient? Es werden in der Regel auch die Worte verwendet, die der Klient verwendet, weil ich möchte dem Klienten nicht irgendwas einreden oder was nicht von ihm kommt. Das ist oft auch nicht zielführend. Mhm. Also es wird alles ganz klar so besprochen. Da hält man sich auch dran. Mhm.
Und dann überschreitet man dann auch wirklich diese Grenze, also egal in welchem Bereich man sich eben so auch unterstützen lässt, dass man drüber kommt über das, was man irgendwie bisher einfach mental nicht geschafft hat, geistig nicht geschafft hat, dann ist es plötzlich möglich, so diesen Shift zu machen, diesen Sprung zu machen über etwas hinaus oder bis zu welchem Punkt geht das?
Also es kann unglaublich weit gehen, aber das ist auch immer sehr individuell, wie stark ist jemand bereit dafür, wie stark lässt sich jemand darauf ein. Das ist extrem individuell. Also ich habe da schon wirklich sehr, sehr, sehr unglaubliche Dinge erlebt. Es kann aber auch mal sein, dass sich jemand nicht richtig darauf einlässt, der Wille ist nicht richtig da, die Voraussetzungen stimmen nicht hundertprozentig. Da muss man vielleicht eher mal an den Voraussetzungen noch arbeiten. Aber da ist sehr, sehr viel möglich. Also habe ich bei mir selbst auch erfahren. Also es gab bei mir auch so Schlüsselmomente, wo ich dann gemerkt habe, wow, das funktioniert ja wirklich. Das ist so, ja.
Was also, zum Beispiel?
Bei mir war es jetzt zum Beispiel die Angst vor Spinnen.
Okay.
Also ich hatte wirklich, wirklich, wirklich Angst vor Spinnen. Also es war nicht mehr normal, denke ich so. Und das war für mich so das greifbarste Beispiel, weil ich gemerkt habe, ey, das ist wirklich weg. Also ich habe vorhin, ein Kontakt, wirklich körperlicher Kontakt mit einer Spinne war unmöglich.
Ja.
Und jetzt überhaupt kein Problem. Also ich bin da komplett befreit von dieser Angst. Also das war für mich so das greifbarste Beispiel.
Ja, wie lang hast du da an dieser Angst gearbeitet?
Das war eine Sitzung.
Oh. Also so viel ist möglich in einer Sitzung. Wenn der Wille stimmt, du hast jetzt die Voraussetzung angesprochen, also der Wille, die Intention, die müssen schon stimmen.
Ne? Ja, also es gibt auch Fälle, wo Leute kommen, zum Beispiel für eine Raucherentwöhnung.
Ja.
Und dann im Gespräch erfährt man, dass nicht der Klient selbst zur Sitzung kommen möchte, sondern vielleicht die Freundin, die sagt, hey, geh da hin und lass dir da das Rauchen abgewöhnen. Das funktioniert nicht, weil ja, der Wille muss schon vom Klienten selbst kommen. Also, und auch ein weiterer Faktor ist der Glaube, aber das hat nicht damit zu tun, so Placebo-Effekt, ja, wenn du daran glaubst, ist alles möglich und so weiter, sondern wirklich, wenn man nicht daran glaubt, dann manipuliert man oder man sabotiert ja so wie die eigenen Gedanken dann wieder und redet sich dann wieder ein, dass das ja sowieso nicht stimmen kann. Dann macht man wie eine Selbsthypnose im negativen Sinn. Und das kann dann auch nicht funktionieren. Mhm. Und dann halt noch das Vertrauen, dass man darin vertraut, dass man weiterkommen kann, das Vertrauen in den Therapeuten. Wobei eben, ich kann ja nichts gegen den Willen des Klienten tun, daher... Ja, aber trotzdem muss irgendwo die Verbindung zwischen Klient und dem Therapeuten muss schon da sein, dass man sich da wohlfühlt und sich auch entspannen kann, sonst wird's schwierig.
Mhm. Und Vertrauen auch in dem Sinn, dass man sich selbst vertraut, auch dass man diese richtige Entscheidung jetzt für sich getroffen hat.
Genau.
Ja, also das.
Absolut.
Genau. Und dass man es auch niemandem zuliebe tun kann, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man muss es immer für sich selbst tun.
Absolut. Sowieso. Ja. Das ist so. Ja.
Jetzt an sich, wenn man ein Ziel auch erreichen möchte, wenn man sich gesünder und fitter und letztendlich wahrscheinlich auch glücklicher fühlen möchte, dann geht es nicht von heute auf morgen. Du hast es auch angesprochen, man kann in einer Sitzung viel erreichen. Mhm. Aber es ist eben nicht so, dass dann alles eitel ohne Freudekuchen ist. Also es ist schon ein Prozess, ja. Vor allem, dass man wahrscheinlich auch gesünder wird. Wo siehst du, dass es da oft am meisten hakt, dass die Leute wirklich so in diese Bewegung kommen oder in diesen Flow, wie du ihn auch angesprochen hast,
kommen? Also mental sehe ich das Hauptproblem, dass man nicht langfristig denkt oder dass man Mühe hat, aus der Komfortzone zu kommen. Man gibt sich da immer so ein bisschen zufrieden mit dem Kurzfristigen, mit kurzfristiger Befriedigung von Bedürfnissen, kurzfristiges Glück. Das ist einfach, man muss die Komfortzone nicht verlassen, man fühlt sich da wohl und dann tümpelt man so vor sich hin. Man macht nicht wirklich mal einen Schritt raus aus der Komfortzone, so ins Unbekannte, weil das ist klar, das ist für jeden bedeutet, der Schritt ins Unbekannte bedeutet Stress, das ist unangenehm, das möchte man vermeiden, das ist natürlich. Aber ich denke, wenn man es da schafft, in das Tun zu kommen und raus aus der Komfortzone zu gehen, dort liegt der Schlüssel zum Erfolg. Und das muss man sich irgendwo einfach bewusst machen oder sich auch mal reflektieren und sagen, ja, was mache ich denn? Ist das, was ich tue, ist das nachhaltig, ist das langfristig oder ist das wirklich nur einfach, damit ich mich jetzt die nächste Stunde wieder gut fühle? Wenn ich zum Beispiel Süßigkeiten esse, ich habe nichts gegen Süßigkeiten, gar nichts. Aber wenn ich jeden Tag und immer nur Süßigkeiten esse, damit ich mich für einen kurzen Moment wieder gut fühle, dann denke ich, ja, ist sicher nicht optimal und ist auch nicht die Idee von Süßigkeiten. Also, ja. Also, ich bin ein Riesengegner von Verboten und man darf das nicht und das nicht und das. Aber es ist immer die Menge macht das Gift. Und warum nehme ich es zu mir? Und wenn ich das nur brauche, um mich momentan ganz kurz wieder gut zu fühlen, dann werde ich wahrscheinlich nicht weiterkommen.
Sind wir alle, ob sie so gestrickt, dass wir auch so gesellschaftlich ein bisschen in die Richtung programmiert sind, sage ich jetzt einmal ganz salopp, also dass wir so auf diesen kurzfristigen Kick warten, ja, also der schnelle Konsum und so nur im Moment leben. Ich glaube, ja. Da ist auch so dieses Missverständnis, was dieses Carpe Diem eigentlich bedeuten kann.
Absolut.
Vielleicht kannst du uns da noch einmal auch so einen Impuls geben, wie man so gerade ein langfristiges Ziel, eine Vision vielleicht, die man hat für seine Gesundheit, für sein Glück, wie man da so mit diesem Moment, also im Moment sein, aber ohne diesen Kick zu brauchen,
ja,
zum Erfolg kommt.
Ja. Eben, ich bin auch ein absoluter Befürworter von im Moment sein, weil es kann ja auch nicht sein, dass ich mich erst wohlfühle und glücklich bin, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Das ist ja irgendwo auch nicht die Idee. Dann verbringe ich mein ganzes Leben mit dem Nachrennen von irgendwelchen Zielen. Und es ist schon die Idee, dass ich mich wohlfühle. Aber irgendwo braucht es doch auch noch einen Antrieb, um eben, wenn man sich verändern möchte, wenn man gesund werden möchte oder wie auch immer, um das Ganze dann auch zu erreichen. Also wenn man zu sehr nur im Moment ist, dann wird es schwierig eben, das ist so das. Dann bleibt man in der Komfortzone. Aber man kann das ja auch entspannt machen irgendwo. Ich bin da so ein bisschen, also wie soll ich sagen, eben der Konsum. Ich kenne ganz viele Leute, die lesen ganz viele Bücher, die hören Podcasts oder auch Leute, die jetzt bei diesem Kongress zuschauen, ich finde das super. Das ist genial für Inspiration, für Ideen und so weiter. Aber man muss aufpassen, dass man aus diesem Konsum irgendwo dann ausbricht und ins Tun kommt, auch was umsetzt. Es, wie ich schon angetönt habe, es bringt nichts, wenn ich ein Video schaue, wie eine Übung funktioniert, aber die Übung nicht mache. Mhm. Also dort wirklich weg vom Konsum hin zum Tun. Und das eben dann langfristig sich das Ganze vielleicht auch mal aufschreiben. Ich bin ein großer Fan von sich seine Ziele aufschreiben, seine Ziele zu visualisieren, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und das immer wieder zu überprüfen, anzuschauen, sich irgendwo aber auch wohlzufühlen mit dem Gedanken und Freude haben am Prozess, dieses Ziel zu erreichen. Nicht einfach nur, ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht erst dann glücklich, wenn ich es erreicht habe. Nein, ich habe Freude am Prozess, dieses Ziel zu erreichen. So.
Also ich habe wirklich die Freude am Prozess, das ist, glaube ich, wirklich so entscheidend, zu sagen, okay, weil der Weg ist ja das Ziel.
Ja, genau.
Es ist ja nicht so, dass dann das Ziel, oft wenn man dieses Ziel erreicht, ist so, oh, und jetzt? So diese Leere, so dieses, puh, was mache ich jetzt bloß? Also da ist ja auch wieder so dieser Nullpunkt und man weiß wieder nicht, wie. Also dann kommt wieder diese Sinnlosigkeit vielleicht auch hinein, wo viele Menschen drunter leiden. Und eben dieses Tun, super, dass du das angesprochen hast, dass es auch wirklich dieser Kongress dazu da ist, dass du auch ins Tun kommst. Also es sind ja auch wirklich so viele unterschiedliche Speaker dabei, die vieles ansprechen, was für deine Gesundheit, für dein Glück so entscheidend sein könnte. Und wenn du da zusiehst, dann ist es kein Zufall. Oder es ist ein Zufall. Es fällt dir gerade zu.
Genau.
Also, du hast jetzt gesagt, aufschreiben vielleicht, visualisieren. Und so gibt es da noch was so, dass man, weil wenn wir dann diese Gewohnheit haben im Tun, dann ist es ja oft, dann geht es ja oft. Aber so diese erste Zeit, dass man dann diese ersten Übungen macht, also Training, mental, körperlich, was könnte da unterstützen? Inwieweit ist da Community auch wichtig? Oder kann man das alles alleine schaffen?
Ist auch wieder, denke ich, sehr individuell. Es gibt Menschen, denen ist die Community extrem wichtig. Das pusht sie, das hilft einem auch an Tagen, wo man vielleicht nicht so motiviert ist, dann doch noch zu gehen oder mit einem Freund oder irgend sowas. Ja, absolut. Eben, ist sehr individuell. Mhm. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man da nicht zu viel will am Anfang. Mhm. Baby Steps. Wirklich mit kleinen Schritten anfangen, kontinuierlich dranbleiben. Weil, ja, ich beobachte es oft, dass Leute jetzt Ende Jahr, so der Klassiker, Ende Jahr, jetzt nächstes Jahr gebe ich Vollgas und im Januar mache ich mein Fitness-Abo, dann stelle ich meine Ernährung um, dann werde ich mental arbeiten und. Das ist zu viel. Das funktioniert oft nicht. Das geht vielleicht 1-2 Wochen gut, dann hat man genug und dann macht man am Schluss noch weniger als vorher, weil man so die Nase voll hat. Mhm. Also da Baby Steps, klein anfangen und das wird das automatisch immer größer. Wenn man lange dranbleibt, die Konstanz, wirklich dranbleiben, kleine Schritte, immer wieder überprüfen, sich Hilfe holen, eben Coach, finde ich so. Der Turbo-Boost für Fortschritt, wenn man sich jemanden holt, der einen da unterstützt, kontrolliert, hilft, unter die Arme greift, ist Gold wert. Ich habe noch nie Geld für sowas ausgegeben und habe das bereut. Das ist ja oft, dass sie sagen, ja, das ist zu teuer und ja, ja klar, ja, kostet Geld, das ist klar. Nur, ich habe noch nie einen Franken in der Schweiz bereut, den ich für mich und meine Ausbildung ausgegeben habe. Das kommt in der Regel im X-fachen wieder zurück.
Mhm. Ja. Ja, es ist oft so, dieses Investment, was man für sich selbst in die Hand nimmt, das, ja, da wird die Rendite super hoch dann irgendwann drauf. Also das ist das, da muss man, glaube ich, auch mal so diesen Schritt wagen und sagen, wie viel bin ich eigentlich bereit, in mich selbst zu investieren, und du investierst es in mich selbst. Und ich habe, also das ist nur aus meiner Erfahrung, also dann oft die größten Erfolge, wenn ich wirklich Geld für mich in die Hand nehme, also da wirklich was zu erreichen. Genau. Jetzt ist es ja auch gerade mit der im Training. Also ich habe früher auch immer wieder viel trainiert. Dann gibt es immer so, ja, jetzt ist genau dieser Trainingsstil, das ist absolut richtig. Und man ist da auch schnell in so einem Scheuklappen-Ding drinnen, ja. Na, der macht das falsch, das kann nie funktionieren, nur meins ist richtig, ja. Und jetzt weiß ich, man verändert sich ja über die Jahre, und dann plötzlich ist doch was anderes vielleicht gerade individueller oder besser für einen. Wie kommt man da raus aus diesem, na, nur das kann funktionieren, oder da bin ich jetzt überzeugt? Und das, ich glaube, das versperrt so viel, oder?
Ja, absolut. Das ist in dieser, gerade so in der Fitnessbranche, extrem dominant. Dieses, das ist das beste System, das ist das beste Training, das ist, oder auch in der Ernährung, das ist die beste Ernährungsform. Das gibt es nicht. Man muss schauen, was ist für mich individuell am besten. Also im Sinne von, es muss mir irgendwo Spaß machen. Das beste Trainingssystem bringt mir nichts, wenn es mir keinen Spaß macht. Dann mache ich es nicht lange, dann mache ich es vielleicht 2-3 Wochen, dann mache ich es wieder nicht mehr. Es muss irgendwo Spaß machen, ich muss Freude dran haben. Klar gibt es Systeme, die vielleicht auf mein Ziel, das ich habe, besser funktionieren wie andere. Ja, nur eben das nützt nichts, wenn ich nicht lang, also nachhaltig lange dranbleiben kann. Und dann einfach ausprobieren. Ich würde nie jemandem sagen, du musst mein System trainieren, um dein Ziel zu erreichen. Das ist Quatsch. Mhm. Es muss Spaß machen. Mir ist es wichtig, dass die Leute kommen, dass die regelmäßig kommen, dass die dranbleiben. Und auch dann, wenn irgendwann der Moment kommt, wo man keine Lust mehr hat, ja, dann mach halt was anderes. Aber mach was. Es ist so, ja, wichtig ist, dass man das findet, das einem Freude macht. Mhm. Auch wie der Weg ist das Ziel, du hast es gesagt. Und dieser Weg muss Spaß machen. Auf diesem Weg muss man sich wohlfühlen. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ja. Also dass man das auch wirklich gern macht, dass dann das Spaß macht. Und ja, für mich persönlich war auch immer dieses Outdoor-Training im Endeffekt ja auch etwas, was dann nochmal unterstützt, diesen Spaßfaktor, weil man so in der Natur ist oder halt draußen ist und nicht irgendwie so eingesperrt auch oft. Glaubst du, dass das so auch unterstützen kann? Oder hast du dich auch deswegen für so ein Training entschieden, das du vor allem machst?
Auch, ja. Also auch, weil ich das Feedback erhalten habe, dass es viele Leute gerne machen. Ich fand's oft schade, dass viele, oder auch die Feedbacks, die ich bekommen habe, ja, die Leute wollen nicht ins Fitnesscenter, die wollen nicht da so klassisch pumpen und vor dem Spiegel und so weiter, wobei das alles eigentlich sehr gut wäre. Und auch der Spiegel hat seine Berechtigung, das ist nicht um zu posen eigentlich. Aber wenn man da nicht gerne hingeht, dann finde ich, ist es schade, wenn man dann komplett das Training mit Gewichten zum Beispiel abschreibt und dann halt einfach laufen geht. Das ist nicht dasselbe. Also man erreicht damit nicht dasselbe. Und da habe ich mir halt gedacht, ja gut, dann mache ich doch das an der frischen Luft, in der Gruppe irgendwo, aber versuche trotzdem die Trainingsmethodik, das Training mit Gewichten, das funktionelle Training so irgendwie zu verpacken. Und das, ja, ist jetzt funktioniert wirklich gut und man kann da auch sehr, sehr viel machen. Das ist, ich bringe da so ein bisschen den Leuten, die sich vorhin davor gesträubt haben, so mit Gewichten zu arbeiten, bringe ich durch diese Art so ein bisschen dazu, das zu tun. Und das ist oft sehr, sehr gewinnbringend.
Warum ist es so wichtig, auch mit Gewichten zu trainieren?
Kommt darauf an, was du erreichen möchtest. Aber ich sage mal so, wenn jetzt jemand mehr essen möchte oder Gewicht verlieren möchte oder und so weiter, du möchtest ja deinen Grundumsatz vor allem auch erhöhen. Also sprich, die Leute sehen oft nur die Kalorien, die im Training verbraucht werden, und die sind ja oft sehr bescheiden. Also du gehst jetzt irgendwie 3 Stunden laufen und einen Puls von weiß ich was, dann verbrennst du viele Kalorien, das ist so. Aber ich denke, viel wichtiger ist, wie viele Kalorien verbrenne ich rund um die Uhr, dass ich meinen Grundumsatz irgendwo in einem Bereich habe, wo ich normal essen kann, ohne dass ich immer gleich ein schlechtes Gewissen haben muss. Und da ist halt das Training mit schweren Gewichten oder allgemein das Muskeltraining ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um meinen Grundumsatz zu steigern. Mhm. Ja, das ist so der Hauptgrund. Aber auch, dass ich per se fit bleibe, dass mein Körper funktioniert, dass meine Gelenke, meine Sehnen, meine Bänder, dass das alles belastbar ist und bleibt, ist das halt schon auch sehr wichtig oder wertvoll, dass man sich da ein bisschen mit Gewichten belastet. Nicht übertreiben, klar, wie bei allem. Mhm. Das ist schon sehr wertvoll.
Ja, dass der Körper auch fit bleibt. Ich habe jetzt halt gerade heute Morgen beim Bäcker die Verkäuferin angesprochen, wie es ihr denn so ginge, und sie sagte, ja, sie hat so starke Schmerzen in ihren Gelenken, sie steht da den ganzen Tag. Also sie ist eine Person, die rund um die Uhr eigentlich dort steht und dann zu Hause den Haushalt macht und hin und her, hat grundsätzlich ganz wenig Zeit. Aber genau dort, oder gerade wenn du so einen Beruf hast, ist mir dann halt angekommen, ja, wie integriert so ein Mensch auch ein Training, ne? Wo es dann so wichtig wäre, wenn du gestärkt bist, dass du dann auch so eine Arbeit besser, also körperlicher, stabiler machen kannst. Ne?
Ja. Also man kann ja auch sehr viel zu Hause machen mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Gegenständen, die man im Haushalt hat. Da kann man ganz, ganz viele Dinge machen. Da gibt es auch gute Apps und so weiter. Da kann man, ich sage immer, besser man macht was, vielleicht ist es nicht das Optimum oder jetzt der perfekte Trainingsplan mit weiß ich wie vielen Trainings in der Woche, das braucht es nicht. Wichtig ist, dass man was tut. Und vielleicht bekommt man dann ja auch Lust auf mehr und hat plötzlich die Motivation, doch noch mehr zu machen oder doch mal ins Fitnessstudio zu gehen oder sich irgendwo bei einem Kurs anzumelden. Das, auch hier wieder Baby Steps, klein anfangen. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Dinge, die man tun kann, die einem da auf den richtigen Weg führen. Absolut.
Das heißt, einmal die Woche Training ist auch okay, bevor man gar nichts macht.
Klar, das ist 100% mehr wie nichts.
Ja, stimmt.
Also absolut. Und eben oft ist weniger auch mehr. Ich habe gerade im Bereich Sport mache ich oft die Erfahrung, dass fast zu viel gemacht. Die Leute denken immer viel, also viel hilft viel. Nein, weil die Erholung ist doch auch wichtig. Klar, nur Erholung geht dann auch nicht. Aber ja, es braucht eigentlich gar nicht so viel, wie viele denken. Und dann ist so das Schwarz-Weiß-Denken. Ja, wenn ich das nicht tun kann, so viel, dann mache ich halt nichts, weil es bringt ja eh nichts. Und das stimmt so überhaupt nicht. Also du hast es gut gesagt, lieber einmal pro Woche als gar nicht. Und wenn es dann nur eine halbe Stunde ist, ja, aber vielleicht ist das der Startschuss für mehr, kann sein. Das ist wirklich gut.
Okay, sehr cool, weil also ich habe früher auch 7 Tage die Woche oft trainiert und weiß, das ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Katastrophe. Und heute habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann nur einmal eine Woche, wenn überhaupt, dazu komme. Und doch, danke auch, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist 100% mehr als gar nichts.
Ja. Das ist so.
Wenn wir uns jetzt nochmal diese Aspekte Ernährung, geistige Gesundheit und auch die Bewegung anschauen, was ist so, gibt es so, ich weiß, es ist natürlich alles irgendwie individuell, aber gibt es so eine Kombination der einzelnen Elemente, wo du sagen würdest, ja, das wäre auch ideal im Ablauf. Das heißt, ist das Geistige wichtiger, ist das Körperliche wichtiger, ist die Ernährung, wie wichtig ist die Ernährung? Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und wie bringt man das so zusammen?
Also für mich steht über allem steht das Geistige. Weil wenn das nicht stimmt, dann komme ich nicht vom Fleck, dann habe ich keine Motivation. Ich weiß nicht, warum ich weiß nicht was. Also für mich ist das so der Motor vom Ganzen, das Mentale. Und das andere sind dann so die Zahnräder. Die spielen ineinander. Und die Ernährung ist für mich ein größerer Bestandteil eigentlich wie das Training, ist so. Mit der Ernährung steuere ich sehr, sehr viel meiner Gesundheit. Möchte ich zunehmen, möchte ich abnehmen, da kann ich sehr, sehr viel machen. Und das Training ist für mich eher so, in welche Richtung möchte ich mich verändern. Wenn ich meinen Körper verändern möchte, möchte ich muskulöser sein. Ja gut, dann bringt es wahrscheinlich nichts, wenn ich einfach nur laufen gehe. Also muss ich mit dem Training die entsprechenden Reize setzen, damit mein Körper sich so verändert, wie ich das gerne möchte, wenn ich das möchte. Mhm. Und dann die Erholung. Und das sind das so diese vier Faktoren, mental, der Motor, die Ernährung, das Training, die Erholung und das alles zusammen. Wenn das zusammenspielt, dann habe ich den Erfolg. Und wenn eines von diesen Zahnrädern nicht richtig dreht, dann geht das in der Regel nicht. Aber ja, ich denke, das Ernährungsrad ist schon eines der größten. Aber eben, wie du schon gesagt hast, ist individuell. Vielleicht muss man bei jemandem ernährungstechnisch gar nicht mehr so viel machen, eher Training, eher mental, eher so. Das ist dann sehr individuell. Aber es braucht alles. Und ja.
Welche Ernährung empfiehlst du jetzt auch jemanden, der jetzt sagen wir mal moderates Training macht, also einfach um seinen Körper fit zu halten, um einfach gesünder zu sein? Und oder vielleicht auch, wie ernährst du dich da im Vergleich? Oder was sollte man sich da anschauen, wenn man so seine eigenen Ernährungsgewohnheiten mal durchleuchtet?
Ja, da gibt es ganz viele Ansichten, Theorien und so weiter. Aber ich bin, wie schon angetönt oder wie schon gesagt, ich bin ein großer Gegner von Verboten. Also das in der Regel langfristig nicht funktioniert. Also ich muss mir auch mal was gönnen, alles in Maßen, alles gut. Aber prinzipiell finde ich wichtig, dass man sich mal anschaut, wie viel nehme ich zu mir, wie viel brauche ich, dass dieses Verhältnis irgendwo stimmt. Weil wenn jemand abnehmen möchte, dann ist es essentiell, dass halt nicht zu viele Kalorien zugeführt werden. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Also abnehmen gleich mehr Verbrauch wie Zunahme, also wie Nahrungszunahme. Also und zunehmen umgekehrt. Dann muss ich irgendwo einen Überschuss haben. Wenn ich Muskeln aufbauen möchte, dann ist es nötig, dass ich ein bisschen zu viel esse, zu viel im positiven Sinn, um dem Körper die Energie zu geben, etwas aufzubauen. Und dann, wenn ich diese Basis geschaffen habe, dass die Kalorienzufuhr irgendwo stimmt, dann muss man anschauen, okay, habe ich genug Eiweiß, habe ich genug Kohlenhydrate, habe ich genug Fette? Stimmt dieses Verhältnis? Jetzt gerade, wenn jemand Sport macht, denke ich, muss man schauen, dass man genug Proteine zu sich nimmt. Mhm. Aber auch da, man muss das nicht übertreiben. Also die da 20 Eier am Tag essen, das ist nicht nötig. Man nimmt dann irgendwelche Videos oder Pläne von Bodybuildern, das ist eine andere Welt. Und da kann man nicht sagen, na gut, der macht das so, ich mache das jetzt auch so. Der hat einen ganz anderen Körper, der nimmt vielleicht noch Substanzen, die andere nicht nehmen, sage ich jetzt mal. Dann ist das wieder alles anders. Mhm. Ja, und dann halt einfach, dass Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, dass das alles da ist. Also viel Gemüse, Früchte, da halt einfach aufpassen, wieder mit den Kalorien, mit Zucker und so weiter. Aber halt, die meisten Menschen wissen eigentlich, was gesund wäre.
Okay, ja.
Ich denke, jeder weiß, dass Gemüse gesund ist. Mhm. Und dann ist es auch wieder die Umsetzung. Wie schafft man es mental, das auch umzusetzen, sich entsprechend zu kochen? Ja, das ist so die Schwierigkeit im Ganzen. Mhm.
Also auch da zu schauen, welche Glaubenssätze sind gerade in Bezug auf Ernährung eigentlich da. Ne? Also ich werde nicht satt, wenn ich nur Gemüse esse zum Beispiel. Könnte sein. Ne? Oder ich weiß noch, das war vor Jahren, wie mein Trainer zu mir gesagt hat, ja, die Kohlenhydrate, das reicht, wenn du die aus dem Gemüse aufnimmst. Und ich so, okay.
Also das kann sein. Aber auch da ist es extrem individuell, was trainierst du? Wenn du ein lockeres Lauftraining machst, dann wirst du wahrscheinlich nicht Unmengen an Kohlenhydraten brauchen. Das ist so. Aber wenn du intensiv trainierst, würde ich dir schon auch raten, Kohlenhydrate bewusst zu nehmen. Aber ich finde es immer schlimm, wenn jemand sagt, Kohlenhydrate sind schlecht. Ja, nein, sind sie nicht. Es kommt drauf an. Das ist für mich, sind die Kohlenhydrate so ein bisschen wie das Benzin, das Rennbenzin für viel Leistung. Wenn ich wirklich was leisten muss, dann brauche ich Kohlenhydrate, um diese Energie zu haben. Und dann setze ich die aber auch gezielt dort ein, wo ich sie brauche. Und nicht einfach, ja, Kohlenhydrate sind schlecht, ich lasse sie weg. Mhm. Das stimmt nicht. Es kommt darauf an, wie ich mich bewege, was ich trainiere, was ich sonst noch esse und so weiter. Eben wieder individuell.
Mhm. Aber dort auch sich zu vertrauen zu lernen und zu sagen, okay, im Innersten weiß ich ja, was mir gut tut. Und auch das machen und nicht so viel mit Verboten arbeiten, sondern durchaus auch mal die Süßigkeiten, wenn ich die jetzt da unbedingt brauche oder möchte oder genießen möchte, aber ohne diesen, nur für diesen kurzen Kick, sondern weil ich jetzt einfach da das mir gut tut. Mhm.
Und dann halt auch schauen, ja, wenn ich jetzt Süßigkeiten esse, esse ich eine Tafel Schokolade oder esse ich nur ein Stück? Warum mache ich das? Brauche ich das, weil es mir irgendwo schlecht geht, weil ich mich schlecht fühle? Dann ist es ja eigentlich schade, wenn man aufgrund dessen zu Süßigkeiten greift. Dann sollte man eigentlich auch reflektieren und sagen, ja gut, da ist was. Also arbeite ich doch irgendwo mental, damit ich diese Leere nicht mit Süßigkeiten füllen muss. Mhm. Diese Leere, die will irgendwie gefüllt sein. Also der einfachste Weg ist in der Regel Süßigkeiten, irgendwas, das mir im Moment gut tut. Zuckerschock, boom, dann fühle ich mich momentan gut. Ja. Aber diese Leere kann man auch mit mentaler Arbeit füllen. Und dann reicht vielleicht ein kleines Stück Schokolade und nicht eine ganze Tafel.
Mhm. Und wenn ich jetzt selbst in diese mentale Arbeit gehe, vielleicht da noch auch abschließend, und diese innere Leere mir anschauen möchte, weil ich glaube doch, dass das der eine oder andere auch kennt, dass man dann irgendwas macht, was dann vielleicht ja eben auch wiederum diese kurzfristigen Kick gibt, also sei es arbeiten, sei es ja etwas essen, sei es Wohnung putzen, also ist ja vielfältig, was man da macht. Und dort zu reflektieren, das ist der wichtige Punkt. Sagst du dann, wie geht man da hinein, aus deiner Erfahrung nach, dass man das für sich selbst einmal beginnt zu arbeiten?
Also es ist ja schon ein großer Schritt, wenn man reflektiert, überhaupt mal sich Gedanken macht, was mache ich da überhaupt? Das ist schon sehr, sehr ein großer Schritt, finde ich schon mal cool. Und wenn man sich dann dem bewusst ist und sich das bewusst macht, ist das schon viel, behaupte ich, viel gemacht. Aber dann kommen wir wieder ins Tun. Was tue ich jetzt? Und dann, hey, holt euch Hilfe im Sinn von holt euch Unterstützung. Das muss nicht ein Riesending sein, aber vielleicht geht ihr mal irgendwo zu einem Hypnosetherapeuten oder Mentalcoach, irgendwas. Schaut doch mal Videos an, eben, aber da halt auch wieder, sind wir wieder im Konsum? Aber vielleicht bekommt ihr da mal eine Idee, was wäre für dich möglich, zu was fühlst du dich hingezogen? Und dann tut es, geht und holt euch Unterstützung. Das sind so die Schritte. Sich ein Problem überhaupt mal bewusst werden und das dann wirklich aktiv anzugehen. Das einfach machen. Einfach losgehen und machen.
Ja. Ich glaube, das ist auch eine super gute Abschlussbotschaft. Einfach machen, auch nicht zu viel denken, nicht zu viel konsumieren, sondern halt dosiert einfach machen. Ich danke dir, lieber Michi. Wenn ich jetzt irgendetwas noch nicht gefragt habe oder du noch etwas ergänzen möchtest, dann fühl dich frei, hier auch noch die Grüße aus der Schweiz zu schicken an die Community. Und du hast hier noch den Raum.
Dankeschön. Nein, war echt schön, das Gespräch mit dir. Ich danke dir viel, viel mal. War echt toll. Das meiste ist gesagt. Ich denke, so die Kernbotschaft wirklich weg vom Konsum hin zum Tun, das ist mir sehr wichtig. Tut, werdet offen, versucht Neues, seid offen. Auch Dinge, die ihr vielleicht aktuell komisch findet, versucht es aus. Wenn ihr es dann auch immer noch komisch findet, ist okay. Vielleicht öffnen sich durch das neue Welten. Versucht aus, seid offen. glaubt nicht alles, was ihr denkt. Auch noch sowas. Und ja, bleibt gesund. Genießt den Luxus, den wir haben, dass wir uns überhaupt mit unserer Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen dürfen. Auch schon sehr schön. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Und macht's gut. Vielen Dank.
Danke.
Danke.